Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu der ersten Ausgabe des neuen Podcasts der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Ich bin Marie Bülker und in der Akademie für die digitale Kommunikation zuständig. Mit dem Podcast Inside Akademie möchten wir hinter die Kulissen und damit in die Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz blicken bzw. hören und erfahren, wie die Mitglieder der Akademie die gegenwärtige Situation mit Covid-19 auf Risiken und Chancen wissenschaftlich einschätzen und bewerten. Etwa 10 bis 15 Minuten lang werden unsere Akademiemitglieder Fragen zu ihrer Forschung beantworten, welche Projekte sie gerade beschäftigen und wie sie ihren wissenschaftlichen Alltag neben den neuen gesellschaftlichen Regelungen von Social Distancing bewältigen. In unserer ersten Ausgabe haben wir Frau Prof. Dr. Katrin Böning-Gäse zu Gast, die sowohl den Einfluss von Klima- und Landnutzungswandel auf Lebensgemeinschaften von Tieren als auch die Wechselwirkungen des Nebeneinander von Natur und Mensch erforscht. Sie beschäftigt sich mit der Rolle, die Vögel für die Samenausbreitung und Bestäubung von Pflanzen spielen und dem Einfluss der Natur und ihrer Veränderungen auf die Gesundheit des Menschen. Ihr Ziel ist es, vorhersagen zu können, wie sich Ökosysteme durch Umweltveränderungen in den kommenden Jahrzehnten entwickeln werden. Frau Böning-Gäse ist Direktorin des Senckenberg Biodiversität- und Klimaforschungszentrums in Frankfurt am Main, Professorin für Biologie an der Goethe-Universität Frankfurt und Vizepräsidentin der Leibniz-Gemeinschaft. Seit 2015 ist sie außerdem Mitglied der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Hallo Frau Böning-Gäse, ich freue mich sehr, dass wir Sie für die erste Ausgabe unseres Podcasts gewinnen konnten.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
In einer ersten Frage würde ich gerne mal von Ihnen wissen, an was Sie eigentlich aktuell forschen und inwieweit Covid-19 Ihre Forschung beeinflusst.
Ich arbeite derzeit über die Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Natur, also der Frage, welchen Einfluss hat der Mensch auf die Natur, indem er zum Beispiel Land nutzt, durch den Klimawandel, durch die Ausbeutung von Ressourcen, aber auch mit der Frage, welchen Einfluss hat die Natur auf den Menschen? Welche Leistungen werden aus der Natur für den Menschen zur Verfügung gestellt? Wie funktioniert überhaupt die Natur, sodass wir aus der Natur Leistungen beziehen können? Aber auch die Frage, macht uns die Natur glücklich? Können wir uns in der Natur erholen? Oder gibt es auch eine spirituelle Bereicherung durch die Natur? Der Zusammenhang mit dem Covid-19 ist eher etwas indirekt. Durch meine Arbeiten bin ich in der Lage, so eine Pandemie besser einzuordnen. Der Covid-19 ist ja in die Welt dadurch gekommen, dass er offensichtlich von Tieren auf den Menschen übergesprungen ist. Und da ist natürlich die Frage, ob das was Besonderes ist, ob das auch durch unsere heutigen Lebensumstände stärker hervorgerufen wird. Und der Punkt ist in der Tat, wenn wir als Menschen mit der Natur, mit Tieren in Kontakt kommen, in engen Kontakt kommen, kann es immer wieder und immer wieder aufs Neue passieren, dass Krankheiten, Viren in dem Fall, auf den Menschen überspringen. Das ist sicher in der Menschheitsgeschichte viele Hunderte, wenn nicht sogar noch viele mehr Mal passiert. Und immer wenn man direkten Kontakt mit Tieren hat, wird es oder kann das potenziell für Menschen gefährlich werden. Im Lauf der Menschheitsgeschichte hat ja der enge Kontakt mit Wildtieren eher abgenommen. Wer von uns hat jetzt heute noch einen echten, sagen wir mal, Reh oder Hasen oder auch Vogel in der Hand? Damit ist eigentlich der Kontakt geringer geworden. Was sich aber geändert hat, ist, das sind die Folgen für uns Menschen. Wenn jetzt mal so ein Virus überspringt, wenn es früher vielleicht in der Steinzeit oder im Mittelalter passiert ist, dann war natürlich der einzelne Gruppe an Menschen beeinflusst, vielleicht auch die Stadt, vielleicht auch das Land beeinflusst. Aber heute ist es so, dass wir so viele Menschen auf der Erde haben und die auch so dicht auf dicht leben, dass sich sowas ganz schnell in einer ganz großen Gruppe von Menschen ausbreitet. Und dazu kommt noch natürlich das Reisen, die Interkontinentalflüge, sodass so ein Virus heutzutage über Tage sich im Prinzip in der ganzen Welt verbreiten kann. Früher hat der Ausbruch der Pest in China 40 Jahre gebraucht, bis der in Paris war. Und heute dauert es im Zweifelsfall wenige Tage, bis ein Ausbruch von China in derselben Stadt in Paris ankommt.
Also ist die Globalisierung auch ganz entscheidend für die Ausbreitung des Coronavirus oder generell von Viren?
Die schnellen Verbindungen, die wir jetzt haben, auch die Globalisierung, die Handelsströme, dass wir uns selber mit Flugzeugen über die ganze Erde bewegen, trägt zur Ausbreitung bei und trägt dazu bei, dass aus einer lokalen Epidemie eben eine Pandemie wird, die dann die ganze Erde im schlimmsten Fall beeinflussen kann.
Wir hören momentan ja immer wieder, dass sich die Natur ihren Lebensraum zurückerobert, seit die Menschen gezwungen sind, zu Hause zu bleiben. Wir hören von den Delfinen in der Lagune in Venedig. Glauben Sie, Covid-19 ist eine Chance für die Umwelt oder wird es an der Einstellung der Menschen eher weniger ändern?
Also zum einen ist der positive Effekt des Zuhausebleibens nur sehr begrenzt messbar. Am ehesten merkt man das bei Änderungen in der Luftverschmutzung. Wenn wir weniger Auto fahren und weniger fliegen, dann kommen tatsächlich zum Beispiel in den Städten weniger Feinstaub in die Umwelt und damit wird nachweisbar die Umweltqualität besser. Und auch wenn wir weniger fliegen und weniger Industrie läuft, ist der CO2-Ausstoß geringer und es sieht eher danach aus, als ob wir dieses Jahr unsere Klimaziele erreichen, weil wir eben die Produktivität, die Wirtschaft so stark runtergefahren haben. Aber auf der anderen Seite, an den Punkten, die eigentlich viel schlechter für die Umwelt sind, nämlich die superintensive industrielle landwirtschaftliche Nutzung, ändert die Pandemie überhaupt nichts. Also wir haben weiterhin eine ganz intensive Abholzung von tropischen Regenwäldern. In Brasilien geht die Abholzung mindestens genauso intensiv jetzt während der Pandemie weiter, als sie vorher schon war. Oder auch bei uns in Deutschland und in Europa ist die wichtigste Ursache für den Rückgang der Artenvielfalt die industrielle Landwirtschaft. Und bei der hat sich durch Corona überhaupt nichts geändert. Da wird weiterhin eben in ganz großem Maße auf Produktivität hin ausgerichtet Landwirtschaft betrieben. Und das geht ganz klar auf Kosten der Artenvielfalt. Die Frage ist, ob uns die Pandemie jetzt hier einen Anstoß für das Umdenken gibt. Die Antwort ist nicht einfach. Auf der einen Seite ist natürlich jetzt der Wunsch da, dass die Wirtschaft schnellstmöglichst wieder hochfährt, um auch natürlich Leute, die ihren Job verloren haben, die gerade ein geringes Einkommen haben, wieder in Lohn und Brot zu führen und damit auch die sozialen Konsequenzen für die Pandemie abzuschwächen. Die Schlüsselfrage ist jetzt, wie wir die Wirtschaft wieder hochfahren. Weil de facto hat die Art und Weise, wie wir wirtschaften, das sieht man an der Landwirtschaft, dazu beigetragen, dass wir die Artenvielfalt ganz stark verlieren. Und es liegt daran, dass wir auf Kosten der Natur wirtschaften und dass die ganzen negativen Effekte, die der Mensch auf die Natur hat, zum Beispiel die Gülleausbringung, dass die in unserem Wirtschaftssystem nicht berücksichtigt ist, dass die auch nicht eingepreist ist. Die Kosten, die wir die Wiederaufbereitung des Wassers, damit das Nitrat, das da drin ist, wieder rausgefiltert wird. Das kostet richtig viel Geld. Das wird aber nicht den Verursachern in der Landwirtschaft in Rechnung gestellt. Das heißt, der Schlüssel ist jetzt, die Wirtschaft so wieder hochzufahren, dass wir in eine Richtung gehen, die gut für die Umwelt ist. Und deswegen ist es jetzt eine gute Richtung, die Konjunkturprogramme an dem europäischen Green Deal auszurichten und Maßnahmen zu fördern, die nicht nur zur Erholung der Wirtschaft beitragen, sondern gleichzeitig die Wirtschaft in eine Richtung weiterentwickeln, sodass die nachhaltig ist und wir gleichzeitig eben auch Richtung nachhaltige Beziehungen zwischen Mensch und Natur kommen.
Sie haben eben schon gesagt, die Artenvielfalt auf der Erde geht sehr stark zurück und immer mehr Tiere verlieren durch den Einfluss des Menschen ihren Lebensraum. Ist dieses Artensterben überhaupt noch aufzuhalten und kann der oder die Einzelne was dagegen tun im eigenen Verhalten?
Es ist eine derzeit ständig geführte Debatte. Haben wir das 5 Minuten vor 12 oder womöglich 1 Minute vor 12, was das Aussterben der Arten angeht oder den Klimawandel oder Umweltveränderungen angeht? Die fast gute Nachricht ist, dass wir beim Artensterben noch ganz viel tun könnten. Es ist richtig, dass wir schon Arten verloren haben und beim Artensterben ist es auch so, dass diese Arten, die ausgestorben sind, für immer verloren gegangen sind. Die können wir jetzt nicht mit irgendwelchen Tricks wieder zurückholen. Aber Es sind zwar ein großer Anteil der Arten vom Aussterben bedroht. Der Weltbiodiversitätsrat geht davon aus, dass 1 Million Arten vom Aussterben bedroht ist, bei den geschätzten etwa 8 Millionen Arten, die wir auf der Erde haben. Das ist eine riesige und auch eine bedrohliche Zahl, aber es ist noch nicht zu spät. Wenn wir jetzt ganz konsequent handeln, kann sich dieses Artensterben noch umdrehen lassen. Also wir sind in der Lage, das aufzuhalten, wenn wir an den wichtigen Stellschrauben ansetzen. Und dazu gehört eben, diese intensive Nutzung der Natur zu reduzieren, die landwirtschaftliche Nutzung zu reduzieren, aber auch mit Regulationsmechanismen bis hin zu Gesetzen oder wirtschaftlichen Anreizsystemen das Ganze zu verbessern. Mhm. Am ehesten sieht man das Ganze in der Landwirtschaft. Die intensive landwirtschaftliche Nutzung liegt auch daran, nicht, dass die Landwirte zum Spaß so super intensiv wirtschaften und zum Spaß die letzte Feldlerche, die auf dem Acker ist, plattfahren, sondern die sind wirtschaftlich dazu gezwungen. Und wenn wir jetzt die gemeinsame Agrarpolitik so ausrichten, dass sie sich stärker auch an der Förderung von nachhaltiger Landwirtschaft orientiert, könnte man da Lösungen finden, und die sind gar nicht so einfach, so schwierig zu finden, wo dann einerseits die Artenvielfalt besser geschützt wird und sich wieder erholen kann und andererseits die Landwirte, die Landwirtinnen auch ein wirtschaftliches Auskommen haben. Und was wir selber dazu beitragen können, ist tatsächlich auch mehr Wert auf ein gutes Leben zu legen, mehr Wert auf gute und wertvolle Lebensmittel zu legen und, wenn wir uns das leisten können, dann das Geld dafür auszugeben, eher naturnahe, biologische Lebensmittel zu essen. Also einmal eben Äpfel oder Getreide aus nachhaltigem Anbau, aber dann auch, und das ist auch mal ein wichtiger Faktor, unseren Fleischverbrauch reduzieren. Weil der Anteil an Fläche, der durch die Produktion von Fleisch erzeugt wird, ist, wenn ich Rindfleisch mit Kartoffeln vergleiche, etwa 40-fach höher. Ich brauche die 40-fache Fläche, um 1 Kilo Rindfleisch zu produzieren im Vergleich zu 1 Kilo Kartoffeln. Das heißt, das macht da schon einen riesigen Unterschied. Auf der anderen Seite verlieren wir gerade in der Agrarlandschaft ganz stark diverse reich blühende Wiesen. Und diese Wiesen werden nur dadurch erhalten, auf wirtschaftliche Art und Weise, wenn es da Weidetiere drauf gibt, also Rinder oder Schafe. Und wenn wir dann unseren Fleischverbrauch reduzieren und einmal in der Woche Fleisch essen möchten, vielleicht als Sonntagsbraten, dann würde ich empfehlen, eben solche Weidetiere zu essen, Weiderinder oder Weideschafe zu essen, weil die dazu beitragen, dass eben unsere artenreiche Wiesen erhalten bleiben. Wir können aber auch ganz viel sehr persönlich tun, schon in unserem Garten. Wenn wir da statt Rasen eine Wiese haben und wenn wir da reich blühende, viel blühende Arten haben, dann trägt es für die Insektenvielfalt bei, dann trägt es für die Vogelvielfalt bei. Und das ist eine Möglichkeit, wie wir am Kleinen bis hin zum Balkon einen positiven Einfluss auf die Artenvielfalt haben können. Das ist eigentlich das Schöne, das Gute am Artenschutz, dass man als einzelne Person sehr viel beitragen kann und selber persönlich in seinem eigenen Umfeld, auf seinem Balkon, auf seinem Garten die Artenvielfalt erhöhen kann.
Ein sehr schöner Gedanke auf jeden Fall. Ich sehe, wir sind schon am Ende des Podcasts angekommen. Frau Böning-Gäse, vielen Dank. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch und bleiben Sie gesund.
Vielen Dank.
Dankeschön. Das war Inside Akademie, der Podcast der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.